Es begab sich aber zu der Zeit, als Glatteis über die Erde kam und Streufahrzeuge eine Ausfahrt unmöglich machten. Um jedermann ging ein jeder in seine Stadt, in der Hoffnung, ein paar Sonnenstrahlen mögen die fade Zeit beenden. Da machte sich auch Josef aus den Alpen, aus dem Ort Alpe d'Huez, in die französische Hauptstadt des Radsports, die da heißt Paris. Und so nahm er das Rad, umwickelte es mit einem Handtuch und stellte es neben eine Krippe in einen Stall auf eine Rolle, da sein Intervalltraining noch nicht beendet war. Und es waren seine Teamkollegen in derselben Gegend auf der Straße und hüteten ihre Räder. Da trat der Engel Thomas von Strava zu ihnen und sagte: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen Radfahrern widerfahren wird, denn euch ist heute eine Möglichkeit geboren, auch im Winter Radsport zu betreiben. Und so suchten sie auf Komoot die schönste Route und eilten herbei. Zur selben Zeit waren auch Sterndeuter in der Gegend und erfuhren von der Geburt des Wintertrainings. Und sie begaben sich gen Paris. Das gelbe Trikot leuchtete ihnen den Weg. Und sie traten neben die Rolle und beschenkten Josef mit Iso-Drinks, Müsli-Riegeln und Powergel zu Ehren das Wunder, das sie dort sahen.
What's up? Der Radsport-Podcast.
Bevor ich irgendwas sage, erstmal ganz große Kunst, Jonas Beyer. Wie schön du diese Geschichte vorgetragen hast.
Ja, der Text geht auf euch zurück. Ich habe nur meine Stimme geliehen, um das vorzulesen.
Hör auf mit euch, ich habe damit gar nichts zu tun. Die Geschichte ist schriftlich geschrieben von Prophet Lukas Bergmann. Nach dem
Sie wurde
Lukas
mir
Evangelium. Das war das Lukas-Evangelium, wurde es überliefert. Jonas Beyer gelesen. Ich bin Thomas Gerlich, ich habe zugehört und fand's gut. Aber der Strafe-Engel.
Der Strafe-Engel. Du warst auch mit in der Geschichte.
Ich war mit dabei, sehr schön.
Die WhatsApp-Weihnachtsgeschichte. Heute zur großen Weihnachtsfolge. Wir blicken voraus auf das kommende Jahr. Vorher schauen wir aber mal
auf unser Outfit ganz kurz. Das muss ich dich kurz unterbrechen. Wir sagen ja. Weihnachtsfolge. Lukas, sehr schön. Du hast einen Weihnachtspulli an. Das ist das, ein Pinguin mit Weihnachtsmütze und Schal.
Wunderschön. Siehst du auch, was der sagt?
Der sagt chill. Ja, jetzt die Weihnachtszeit. Offseason. Sehr gut. Ich habe eine schöne 1 € rote Weihnachtsmütze an. Und Jonas? Jogginghose, grauer Pulli.
Zählen die roten Haare vielleicht als rote Mütze? Rote Kopfbedeckung, so können wir zumindest sagen.
So viel zur Weihnachtsfolge.
Ja gut, aber er hat die weihnachtlichste Stimme von uns.
Um Gottes Willen, ich übe niemals Kritik an Jonas Beyer.
Brauche ich keine Mützen mehr oder so.
Du könntest Glühwein bringen. Dann machen wir nachher.
Und zu Weihnachten passieren natürlich immer die allerschönsten Geschichten und deswegen freut es mich, dass wir heute ein Ende einer Geschichte finden können, die uns die letzten 4 Wochen ungefähr beschäftigt hat. Sophia Bertizzolo. Wir haben sie die letzten beiden Folgen schon angesprochen, hatte einen Vertrag bei Movistar unterschrieben, konnte das dann aber nicht, konnte nicht im kommenden Jahr antreten für Movistar, denn 2 Festanstellungen sind nicht möglich in Italien und eine selbstständige Anstellung ist nicht möglich in Spanien. Und da sie noch bei der Polizei in Italien unterwegs ist und dort ihr Geld verdient, und gesagt hat, dass diese Sicherheit möchte sie weiterhin haben, konnte sie eben dann nicht zu Movistar. Aber ein anderes Team hat die Gunst der Stunde genutzt. CCC hat sich die Dienste von Sophia Bertizzolo gesichert, denn in Polen ist es möglich, auf selbstständiger Basis Radsport zu betreiben.
Wunderbar. Hat's eine gute Wendung genommen für sie. Kann ihren Sport jetzt als Profisportlerin bei einem Team ausüben. Besser kann es fast nicht laufen.
Und hat eine ganz gute Teamkollegin, von der sie lernen kann. Marianne Voss. Ich glaube, die fällt ganz gut Rad.
Da lernt sie was, glaube ich.
Ja, da lernt jeder was.
Also finde ich tatsächlich schön zum Jahresausklang, dass sie da ihren Weg doch noch in den nächsten Jahren gehen kann.
Schöne Weihnachtsgeschichte.
Tatsächlich eine schöne Weihnachtsgeschichte. Dann schauen wir auf das kommende Jahr. Oder habt ihr noch was zum Jahr 2019, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt?
Van der Poel hat nicht gewonnen.
Boah, Wahnsinn. Für mich der Verlierer des Jahres 2019.
Ja. Nein, geht nicht. Gar nicht.
Was? Ich habe euch die offizielle Zeit geschrieben, es waren über 400 Tage, das erste Rennen, das er nicht gewonnen hat, nur auf Platz 3. Der hat gerade mal so noch das Podium geschafft.
Na, da kriegt er bestimmt weniger Weihnachtsgeschenke von seinem Team.
Ja, ich glaube, er hat direkt 2 Tage später das nächste Rennen wieder gewonnen. Also.
Ja, aber das ist dann zu spät.
Ja, also halt, da muss man sich auch mal hinterfragen, finde ich.
Ja, also das wird spannend zu sehen, wie sich der entwickelt im kommenden Jahr. Da ist ganz klar eine Krise vorhanden.
Ja.
Sehr guter Sportjournalismus, den wir hier betreiben.
Der Mann, ja, ein bisschen der Mann, eine Krise reinreden.
Ne? Der Mann reißt nichts mehr.
Ist das eine Mentalitätsfrage vielleicht?
Vielleicht ist er zu alt. Langsam. Okay, Spaß beiseite.
Ja, 2020 steht vor der Tür. Ich habe gerade im Kalender nachgeschaut. Wenn diese Folge erscheint, wissen wir schon, wann, ob es am Dienstag, wahrscheinlich Dienstag, dann sind, wenn es am Dienstag
die,
kommt.
Die kommt pünktlich unter den Christbaum.
Sehr gut. Dann ist es nämlich richtig so, in heute, wenn ihr die Folge am Dienstag direkt schon hört, in 4 Wochen beginnt die neue Season. Tour Down Under am 21. Januar, Dienstag in 4 Wochen.
4 Wochen sind es noch.
Ja, bis zum 21. Januar. 24.
Ist das erst Ende Januar? Ich
21. bis 26. Da geht's los. Das erste UCI-Rennen. 5 Tage durch Australien, wo wir sicherlich schon ein paar Fahrer sehen werden und die Frühform mal checken können. Dann kommen ja noch andere Rennen, Challenge Mallorca und so weiter. Die ganzen Dinge. Aber zum ersten UCI-World-Rennen sind es noch 4 Wochen. Das heißt, es geht schon bald wieder los. Bis wir das Weihnachtsessen und die Zeit und Silvester und alles verdaut haben, geht's quasi schon wieder weiter. Ein Traum.
Wir wollen ein bisschen auf die Teams und die Zusammensetzung im kommenden Jahr gucken. Und da würde ich einfach sagen, machen wir es ganz klassisch. Jeder hat seinen Wunschzettel, kann hier einfach reinrufen, welches Team er gerne besprechen möchte, bevor wir da jetzt alle 19 Teams so stupide durchgehen. Welches Team steht denn bei dir ganz oben, Jonas? Auf dem Wunschzettel.
Über das man zu sprechen dann nächste Saison?
Ja, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, muss ich dazu sagen.
Im negativen, um gleich mal mit was Lustigem einzusteigen, ist das letztjährige Team Dimension Data, die diese Saison unter NTT, Team NTT antreten in der World Tour.
Raschel mal nicht so mit den Blättern.
Ja,
ich das soll hier gute Soundqualität
werden. Ich will nur zeigen, wie gut, dass ich vorbereitet bin. Guck mal, Zettel, alles habe ich aufgeschrieben.
Ja, also mir erschließt sich einfach nicht, wie die nächstes Jahr wieder, also die waren dieses Jahr schon sehr, sehr schwach und mir erschließt sich nicht, wie das nächstes Jahr besser werden soll. Da scheint es nicht nur an Fahrern zu mangeln, sondern auch an der Umsetzung im Team und an den Strukturen dafür. Also sehe ich wieder schwarz für die.
An der Zahl der Neuzugänge kann es definitiv nicht liegen.
Da haben sie einen Haufen, auch einige ordentliche Fahrer. Max Walscheid dazu geholt, Victor Campenaerts, exzellenter Zeitfahrer, aber
das sind aber auch so die einzigen, ja, dann wirklich aus der Riege World Tour.
Ja.
Der Rest ist alles irgendwie aus Nachwuchsteams oder, genau. Ja gut, Max Walscheid natürlich auch aus dem Nachwuchsteam von Sunweb gekommen. Oder aus Teams aus der zweiten Liga.
Ja.
Also durchaus natürlich ein probates Mittel, auf Nachwuchs zu setzen. Ich meine, Quickstep macht das seit Jahren vor. Aber ich glaube, da braucht NTT, wie sie jetzt heißen, durchaus noch ein paar Jährchen, um da wirklich ein Konzept umzusetzen. Nächstes Jahr sehe ich sie auch unter ferner Liefen.
Also was sie, ich glaube, wo sie jetzt gedacht haben, jetzt müssen wir da einen Schnitt machen, ist mit Mark Cavendish, der hat das Team ja nochmal verlassen. Ich glaube, da haben sie einfach gemerkt, dass es nichts bringt, dem Mann so viel Geld zu bezahlen. Weil sie haben doch einige alte Fahrer jetzt da dabei und keiner von denen hat wirklich überzeugt in den letzten Jahren.
Also NTT so ein bisschen das Geschenk von der Oma, dass man auspackt und sich denkt, hui. Wo ist der nächste Laden, wo ich es zurückgeben kann und einen Gutschein dafür kriege oder so?
Hättest du mir besser Geld geschenkt.
Sehr gut. Ja, ich hätte ein Team, da ist im Endeffekt, wird die Marschroute oder die Erwartung ähnlich sein wie 2019. Das Team ist, hat sich nicht viel verändert. 2020 geht auch die Koenig Quickstep mit einem überragenden Team an Start. Sensationellen Fahrern, überschüttet in aller Verliebt. 2019 muss man nichts sagen. Remco Evenepoel jetzt zum Sportler des Jahres in Belgien gewählt. Sportlich gesehen kann man da nichts sagen.
Sogar Sportler des Jahres, nicht nur Radsportler? War der Sportler des Jahres?
Ich glaube Sportler, ich suche es dir gleich raus. Ich bin egal.
Krass, also ich habe es gar nicht gelesen, aber...
Belgien Sportsman of the Year. Das ist ja das Krasse. Ich glaube, das war bei Van der Poel dasselbe, dass auch er Sportler des Jahres in Holland wurde sogar. Und sagst, hey, mal gegen alle anderen durchgesetzt.
Über alle, so über jegliche Hazards und...
Tatsächlich von heute Meldung. Mensch, bin ich ja mal ganz up to date. Ja, Quickstep Rider becomes the youngest recipient of the trophy.
Interessant, weil sonst immer Fußball und so weiter vorne, aber Remco?
Remco. Ja, genau, da werden wir nächstes Jahr auch wieder drauf schauen. Wenn man das jetzt mit einem Weihnachtsgeschenk vergleicht, Jonas und ich hatten es gerade vorab schon mal kurz besprochen, die haben ja auch ein neues Trikot. Das sieht, finde ich, eigentlich schon, ich finde es optisch wieder sehr, sehr gut. Das Problem, das ich immer damit habe, vielleicht können das auch manche Hörer verstehen, dieses äußerst große Logo am Ärmel des Discounters, dass dieses Trikot einfach so billig aussehen lässt. Ich weiß auch nicht, warum. Das gefühlt ist das noch größer geworden. Einfach optisch kein Hingucker. Und Jonas hat einen berechtigten Einwand gebracht. Es ist sehr viel weiß jetzt am Oberkörper. Man erkennt es im Peloton nicht mehr so schnell, weil die hatten immer das blaue
Footpack.
Jetzt ist das obenrum sehr weiß. Ich finde es optisch immer noch gut, aber wenn man es als Geschenk nimmt, zeigt man so, ja, schön, letztes Jahr war es besser.
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, sieht es nach einem Trikot aus von einem Team, das nicht World Tour fährt. Bin ich ehrlich.
Ja, die haben immer, also darauf haben sie noch nie wirklich Wert gelegt, glaube ich. Also sonst war es einfach komplett blau. So weiß man nicht.
Aber es ist so, ich gebe dir recht, das ist so ein bisschen so ein T-Shirt, das man auspackt am Weihnachtsabend, wo man sich denkt, oh, ganz coole Farben. Und dann sieht man so, ah, falsche Marke. Ja. Ist leider nicht meins.
Ich will bei Quickstep noch kurz hervorheben, dass tatsächlich wieder ziemlich namhafte Abgänge wieder gehabt. Aber ich will die trotzdem, wie du schon gesagt hast, die haben immer noch eine gute Truppe und die holen immer junge Fahrer und einer davon ist immer eine Granate. Also wenn man sich die Abgänge anschaut, ist Gilbert, Viviani, Enric Maas, Richese, wahrscheinlich der Top-Anfahrer für den Sprint dieses Jahr. Also die haben schon einige Leute abgegeben. Und
aber sie haben noch ein paar ganz gute Anfahrer, ja, so ist nicht.
Ja, haben noch, aber wenn man sich die Neuzugänge anschaut, dagegen ist natürlich, haben sie auf jeden Fall Qualität abgegeben und ein paar junge Leute geholt von hauptsächlich Teams, die ich nicht kenne. Yannick Steimle natürlich, haben wir schon besprochen, dass er dahin wechselt. Aber ich vertraue einfach Quickstep, dass sie das hinbekommen.
Richtig, und
trotzdem
ich glaube auch, dass so jemand wie Sam Bennett auf einmal ein richtiges Breakout-Jahr haben kann.
Ja.
Weil jeder der Fahrer, die Probleme hatte und danach zu Deceuninck Quickstep gegangen sind, hatte immer ein gutes Jahr danach. Also Marcel Kittel ist auf einmal auch nochmal explodiert.
Ja.
Die haben da entweder ein Wundermittelchen, was ich nicht hoffe, oder einfach sehr, sehr gute Trainer. Und meine größte Frage, die ich bei Deceuninck habe, ist tatsächlich, geht Alaphilippe aufs Gesamtklassement bei der Tour de France?
Ja, das ist tatsächlich die Frage, weil er natürlich so viel Rennen im Frühjahr gewinnt und sie Gilbert nicht mehr haben, der die gleiche Qualität hat im Frühjahr wie Alaphilippe. Aber im Grunde müssen sie ihn dahin schicken. Die Route ist für ihn ausgelegt. Es gibt viele Sachen, wo er angreifen kann. Also im Grunde müssen sie ihn mit hinnehmen und aufs Gesamtklassement mit ihm fahren.
Wir haben ja auch dieses Jahr gesehen, er war der große Star des Jahres, sein Name in aller Munde. Ja. Das Team natürlich überall repräsentiert, Fahrer des Jahres geworden. Wenn du so einen hast, dann musst du den aus Teamsicht natürlich nicht verheizen, aber ihn einfach mit ihm vorne hinschicken, mit ihm Werbung, Promo, sonst was machen, ist der Star im Radsport momentan schlechthin.
Ich bin gespannt, wie stark er sich im Frühjahr präsentiert. Ich glaube, er wird trotzdem viele Rennen fahren im Frühjahr. Ich bin gespannt, ob er dort diese Spritzigkeit mitbringt. Und das ist dann, glaube ich, schon so ein Indiz, ob er sein Training ein bisschen umgestellt hat, um noch besser bei diesen langen Bergen zu werden. Ich sehe nämlich ein Problem. Also ich glaube, er hat die große Chance im vergangenen Jahr gehabt. Diese Minimalchance, die er ja fast genutzt hätte, mit Platz 5, super. Mehr war wahrscheinlich nicht drin. Ich glaube nicht, dass im kommenden Jahr irgendein Team noch den Fehler machen wird, ihn an den Stellen fahren zu lassen, wo er wirklich seine Stärken hat. Und das haben sie im letzten Jahr noch gemacht. Da hat er seine Zeit rausgeholt. Das wird im kommenden Jahr keiner machen. Und ich glaube nicht, dass er dann die Spritzigkeit und die Ausdauer besitzt, am Berg zu attackieren. Und von dem her, glaube ich, wäre es ein Fehler, es Alaphilippe zu sehr in diese Richtung zu gehen.
Aber Problem, man hat es nicht immer so ganz in der Hand, wann man ihn, ob man ihn fahren lassen will oder nicht. Also man kann sagen, richtig, wir wollen ihn nicht fahren lassen, aber er hat es dies ja auch gezeigt. Also sie haben schon versucht auch, sie wollten ihn nicht so ganz freiwillig, haben sie ihn immer wegfahren lassen, gerade in diesen kurzen, steilen Rampen. Da kannst du Helfer haben, wie du willst, der ist einfach stärker dann. Und ist so ein guter Abfahrer, da kann er immer Zeit rausholen. Das ist dann ein Problem mit solchen Leuten, dass du nicht immer selber in der Hand hast, ob die wegfahren oder nicht.
Und dann gewinnt er noch das Zeitfahren am Ende bei der Tour. Also es ist ja dann auch so, dass er nicht gerne oder nicht unterschätzt wurde, glaube ich, auch dieses Jahr schon nicht. Aber vielleicht, ja, hast du
auch. Ich glaube, das Frühjahr spielt auch noch mit rein, was generell dieses Jahr mit rein spielt, Olympia. Hat er Lust darauf oder nicht?
Tatsächlich, ja. Das wird glaube ich, den gesamten Kalender nächstes Jahr und die Tour und so weiter auch alles ein bisschen beeinflussen.
Dann nenne ich mal nur ein Team, oder wolltest du noch was sagen?
Nein, du sollst dein Team nennen,
Lukas. Sag Lukas.
Nein, ich mach's mal ganz einfach. Ich möchte gerne über Jumbo-Visma reden. Tatsächlich, weil es dort schon sehr klare Aussagen gab zum kommenden Jahr. Es wurden schon 3, beziehungsweise sogar 4 Leute genannt, die zur Tour de France fahren sollen. Und einer hat eine Absage erteilt. Und zwar kommendes Jahr bei der Tour sollen fahren Tom Dumoulin, das wenig überraschend. Dazu Primoz Roglic, dazu Steven Kreuzweig.
Gutes Team.
Und wer hat abgesagt? Wout van Aert ist auch noch mit dabei. Der ist als sehr, sehr guter Helfer natürlich. Und abgesagt hat Dylan Groenewegen. Das war dann wenig überraschend, nachdem klar war, dass die alle zur Tour fahren. War entweder für ihn kein Platz mehr, oder er war tatsächlich auch froh, dass er als Sprinter nicht zu dieser Tour de France muss. So ein bisschen habe ich das Gefühl, alle diese Sprinter sind gerade eher von der Tour weg im kommenden Jahr. Da hat keiner wirklich Bock drauf.
Ja, das ist so der Punkt, glaube ich. Also diese 2, 3 Etappen, wo sie dann gewinnen können, dafür da die ganze Woche so Hügel und Berge zu fahren.
Das ist wenig wert. Also Dylan Groenewegen wird wahrscheinlich der große Konkurrent von Pascal Ackermann. Ja. Denn er wird Giro und Vuelta fahren. Dann aber noch mit weitere, Peter Sagan beim Giro messen, aber ansonsten wird der sich auch auf Klassiker konzentrieren. Also, das ist eine spannende Entwicklung, aber was sagt ihr zum den großen 3? Bei der Tour de France, kann das gut gehen?
Ist oder? Einer zu viel. Also ich sage, es ist einer zu viel. Es wird nicht funktionieren, dass sie alle 3 dahin mitnehmen. Man sieht es jedes Jahr bei Movistar wieder gesehen. Die sind auch nicht so auf Linie gebracht wie die Jungs bei Team Ineos, die es immer einigermaßen schaffen. Und das wird ein Problem geben, weil keiner von denen will Primoz Roglic, hat jetzt die Huelta gewonnen, wirklich dann die letzten 3 Kilometer für Tom Dumoulin fahren. Die werden nicht weit auseinander sein am Ende. Das ist das größte Problem. Roglic ist genauso ein guter Zeitfahrer. Also.
Ja. Ja, aber ich finde, die Name klingt natürlich schon mal spektakulär, klingt nach einem geilen Team, das sie da hinschicken. Ich würde dem nicht ganz so vehement kritisch gegenübersehen, weil ich meine, wenn du es jetzt schon announced und wenn du eine vernünftige Teamstruktur hast und das vernünftig kommuniziert bekommst, dann sollten die Fahrer wissen, was halt ihr Auftrag ist. Klar hast du da noch einen Star und noch ein Ego und jeder will dann, aber Jumbo sollte halt vielleicht nicht den Fehler machen, so eine Quälerei ins Team bekommen, wie zum Beispiel, du hast es angesprochen, Movistar dieses Jahr. Wenn die es hinbekommen, jedem eine Rolle zu verteilen und jeder Fahrer die Rolle annimmt und darum weiß, also vom Potenzial ist das saustark. Ja, ist halt nur die Frage, ob du das geregelt
bekommst. Ja, was soll die Rolle sein? Also Roglic hat die Vuelta gewonnen, Kreuzweig 3. bei der Tour de France. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, fahrt ihr mal für Tom Dumoulin.
So. Aber jetzt mal steile These, sieht's bei Ineos so anders aus?
Garen Thomas hätte sich auch in den Schatten von Egan Bernal oder Froome gestellt.
Bei denen ist es schon von Anfang an klar.
Aber Garen Thomas hat jetzt gesagt, sein Fokus liegt auf der Tour. Also das hat er schon gesagt. Froome wird definitiv Tour fahren, da bin ich mir 100% sicher.
Und sie fahren
für ihn. Und was Bernal macht, ist noch so ein bisschen fraglich. Schauen wir mal, was sie...
werden ihn auch hinschicken.
Aber dann
ist da der Nächste.
Ja. Dann hast du 3 Tour de France-Sieger.
Ja. Aber für Thomas scheint es offensichtlich nicht so ein großes Ding zu sein.
Bei Bernal weiß ich zum Beispiel nicht.
Nee, Bernal, keine Ahnung, aber der ist auch ist 22.
Aber ich glaube, dass bei Ineos schon klargestellt ist, wenn Froome mitfährt, dann hat der einen Status, dass da, glaube ich, niemand dran rütteln wird, dann werden sie halt schon für ihn fahren.
Ja.
So bitter es ist, dass da 2 Toursieger nur helfen, aber das ist halt das Team. Aber zu Jumbo Visma noch. Oder sind wir dann mit der sportlichen Analyse schon durch?
Das kann man so sagen.
Darf die Style-Polizei auch
machen? Dann darfst du Style-Polizei machen.
Ja, auch die haben ein neues Trikot. Das finde ich schon schön. Das bleibt vor allem gelb, man kann es erkennen. Viele haben Punkte. Jetzt diesen großen schwarzen Querstreifen auf der Brust, nicht mehr am Ärmel. Und das Rad ist sehr schön. Das
war letztes Jahr schon schön.
Ja, das ist immer schön. Bei der italienischen Marke mit diesem türkisgrünen, ganz speziellen Farbton. Jeder weiß wahrscheinlich, für welche Marke gemeint ist. Ich weiß, dürfen wir eigentlich so Marken hier nennen? Das weiß ich nie.
Das weiß ich auch nicht. Also aber bei den Teams machen wir es die ganze Zeit.
Ja, stimmt.
Bei den Radsportherstellern sind wir uns auch so ein bisschen
aber lustiger. Es ist
falls
schön,
ihr euch wundert, warum wir immer so um den heißen Brei herumrennen.
Genau. Also das Rad mit der Marke Bianchi, das ist hat ein bisschen mehr Schwarzelemente mit reinbekommen, was ich ganz gut finde, weil das Sattelrohr jetzt da mit schwarz ist. Quasi der Rahmen bleibt in diesem Türkisen, aber du hast hier am Sitzrohr ich weiß nicht, ich habe gerade Bilder vom letzten Jahr gesehen, da war das eigentlich mehr komplett, dieses Türkisgrün. Da noch ein bisschen das schwarze Element mit rein zur schwarzen Schrift sowieso.
Mwah. Es gibt, es gibt ein unfassbares Bild von Primoz Roglic, als er auf diesem Rad sitzt beim Zeitfahren. Ich glaube mit dem grünen Trikot und irgendwie einem merkwürdig farbenen Helm. Er sieht unfassbar aus, da passt dann gar nichts mehr zusammen, muss man leider sagen.
Ja, das ist finde ich, das einzige Problem bei diesem Radhersteller, diese ganz spezielle Farbe, die du hast, die ist ja super, aber schwierig mit anderen Farben zu kombinieren. Und da hast du dann, wenn du dann grün und dann gelb und irgendwas noch hast, das stimmt auch wieder.
Aber um nochmal zu Weihnachtsanalogien, sonst haben wir das jetzt bei anderen Teams gemacht, bei Jumbo müssen wir auch noch was finden. Was die Weihnachtsanalogie, vielleicht der Fratz, der sich zu viel gewünscht hat und dann immer noch mehr will.
Wollte ich gerade sagen, der reiche Onkel oder so, der nochmal vorbeikommt.
Dein noch ein Ding. Und eigentlich hast du schon zu viele Geschenke und kannst es gar nicht mehr würdigen. Ja. Und so bleibt am Ende jedes Geschenk auf der Strecke.
Also vielleicht zu viele Gutscheine, die du bekommst, kannst du nicht entscheiden, wofür du es einlöst. Und am Ende stellst du fest, einer ist schon abgelaufen.
Ja, auch.
Weil du nicht entschieden hast.
Sowas ist mega ärgerlich, Mann.
Ja.
Das wird tatsächlich schon mal passieren.
Oh.
Ja. Ja, wenn wir schon bei Ineos waren, wollen wir damit weitermachen? Oder habt ihr ein anderes Thema auf dem Wunschzettel?
Nee. Also ich habe noch ein anderes, aber wir können gerne über Ineos sprechen. Haben sich wieder gut verstärkt, muss man leider sagen.
Ja, aber das hatten wir ja schon öfter besprochen.
Also ich glaube, der Kader spricht für sich. Die einzige Frage, die so ein bisschen offen ist seit letztem Jahr, ist, wie gut schaffen sie es, ihre Helfer zur Tour zu bekommen? Also die wirklichen Helfer, nicht Geraint Thomas.
Ja.
Also wie gut schaffen sie es?
Rowan Dennis in dem Fall?
Rowan Dennis zum Beispiel. Hat der Bock da drauf, aber ich gehe mal davon aus, darüber hatten wir schon gesprochen. Aber Kwiatkowski und Moscon zum Beispiel, schaffen sie, dass die wieder in der Topform zur Tour kommen? Wout Poels haben sie jetzt verloren. Aber ansonsten brauchen die sich eigentlich keine Gedanken machen. Also die Siege haben sie im Team, Carapaz noch dazu. Brauchen wir nicht viel drüber sprechen.
Ja, also bei dem Team ist, finde ich, mit den Namen, da wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, schon sehr viel gesagt. Das für mich stellt sich nur die Frage, wen schicken sie dann wohin? Weil wenn wir die drei bei der Tour schon haben, fährt dann Rowan Dennis da auch noch mit, macht den Helfer Carapaz. Wer fährt da welche Rundfahrt? Über die Rolle von Rowan Dennis bin ich noch gespannt, auch wenn wir gesagt haben, oder wenn Jonas, du meintest, er möchte insgesamt Klassementfahrer werden, glaube ich noch nicht ganz, dass das nächstes Jahr schon direkt der Fall sein wird. Ja. Und insgesamt, wie er sich in dieses Team integriert, wird für mich die spannende Frage. Und wer... Hoffentlich, natürlich bleiben alle fit, aber das ist natürlich immer die Frage, auch bei allen Teams, wer geht wie fit, an welche Tour und es will natürlich keiner, aber es gibt immer wieder Verletzungen, die dann auch diese ganzen Taktiken wieder durcheinander würfeln, hat man gerade bei Ineos dieses Jahr mit Froome noch gesehen oder Bernal, der ja auch eigentlich hätte Giro fahren sollen. Also
durch Zufall Toursieger.
Ja. Ich habe aber gar keine Sorgen. Also im Endeffekt habe ich Sorgen, dass Ineos wieder so stark ist, aber ich habe aus Ineos Sicht gar keine Sorgen, was die Planung fürs kommende Jahr angeht. Das wird so gut durchgeplant sein. Sind die, wenn man unter dem Weihnachtsbaum selber so schnell Dinge aufreißt und dann guckst du so rüber und deine Geschwister oder sowas packen so ganz säuberlich, versuchen noch so, dass man das Geschenkpapier nochmal verwenden könnte. Das ist Ineos auf jeden Fall.
Ja, aber das ist Geschenk, da weißt du es wieder gut. Das ist so ein Klassiker, den kannst du immer schenken, so, da freut sich jeder drüber. Was sind so Geschenke, die man nach immer wieder, sowas geht immer. So ein Looping Louis zum Geburtstag, kannst du immer schenken, freut sich jeder drüber, immer super. Muss aber nichts dann.
Weil man das Spiel mag. Es geht nicht ums Trinken dabei.
Ja. Man spielt es einfach gerne.
Ja, aber ich glaube auch, dass...
Aber Trinken ist ein gutes Stichwort, oder Thomas?
Ja, gleich. Jetzt haben wir auch bei allen schon die Trikots besprochen. Ineos, jetzt finde ich gerade die Meldung nicht mehr. Ich glaube, sie haben aber gesagt, sie belassen das Trikot
oder?
Exakt gleich. Genau, ja. Jetzt haben wir bei allen, alle haben kleine Veränderungen und das meine ich eben auch wieder dasselbe Geschenk. Selbe Trikot. Wahrscheinlich werden sie wieder die Tour gewinnen. Jedes Jahr so ein Klassiker.
Aber ich bin mir sicher, dass sie nicht nur planen, die Tour zu gewinnen. Ich hatte das, glaube ich, hier schon gesagt, als wir darüber über Ineos das letzte Mal gesprochen hatten. Die wollen sicherlich alle drei gewinnen.
Ja, kann sein.
Das wäre krass.
Also weil man sieht die einfach nicht. Im Frühjahr sind die nicht wirklich präsent bei den Frühjahrsklassikern. Sie versuchen immer Kwiatkowski so ein bisschen da vorne reinzubringen. Klappt nie so wirklich bislang und da geht es halt nur um die großen Etappenrennen. Alles andere nicht so wichtig bei denen.
Ja, wollen wir die Teamstruktur, du hast es gerade schon angesprochen, wollen wir die Teamstruktur jetzt so fertig sehen oder darf ich mit meiner
Rubrik zwischen reingrätschen? Jetzt reingrätschen.
Das passt jetzt super. Jetzt bietet es sich an.
Zu Ineos.
Strawarzen.
Ja, die Weihnachtsausgabe von Strawarzen beschäftigt sich mit einer herrlichen Grundlagentour zum Einstieg ins Wintertrainingslager. Ineos hat mal eben im Trainingslager auf Mallorca, ich glaube, es war der vierte oder fünfte Tag, relativ zu Beginn, ich stelle mir einen Geraint Thomas vor, der außer Form ist, viel gegessen, viel getrunken hat. Und dann sagen sie, komm, wir umrunden mal die Insel.
Ja, mit Geraint Thomas ist wahrscheinlich Spindeldürr top durchtrainiert.
Ja, natürlich, natürlich.
Und wir machen ihn fertig.
Ich mache ja nur kleine Witze. Aber am Ende fahren sie da eine Tour, die einfach 310 Kilometer... Am Ende, die hatten immer noch einen soliden, haben das in 8,5 Stunden geschafft, einen soliden 36er Schnitt, da rumgefahren als Grundlagentraining. Zum Starten der Saison einfach mal was irre Langes. Geraint Thomas hat, glaube ich, sogar auf Instagram geschrieben, es war die längste Radfahrt des ganzen Jahres. Nochmal schön im Dezember zum Abschluss. Sensationell. Und das Gute ist, man bekommt das über Strava mit. Pavel Sivakov hat das hochgeladen, auch Dylan van Baarle. Auch, finde ich ganz interessant, Cameron Wirth, habe ich auch schon mal angesprochen, einer der Top-Triathleten der Welt, der denselben Rad sponsert, der sich da einfach mal ins Ineos-Trainingslager mit eingeschleust hat und da mitgefahren ist. Bei 300 Kilometer kommen natürlich
unfassbar viele... Vielleicht steht da ja eine Verpflichtung an im kommenden Jahr, man weiß es nicht.
Noch ein Zeitfahrer.
Cameron Wirth hat ganz andere verrückte Pläne, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Bei 300 Kilometer sammelt sich natürlich das ein oder andere Segment an. Ne? Wenn du auch die ganze Insel umrundest, wissen Mallorca-Kenner, das haben wir spätestens seit unserer vorletzten Folge mit Pascal Ackermann klargestellt, es gibt auf Mallorca ja nicht nur die Radsportregion, sondern auch die Partyregion, hat, glaube ich, Ackermann gesagt. Da gibt es einige Segmente und mein Lieblingssegment ist natürlich an der Playa de Palma entlang,
direkt da, wo, am Ballermann,
wo man hört, dass auch deutsche Touristen ihr Unwesen treiben sollen, gibt es natürlich das Segment To the Beer. Und das muss man sich das vorstellen, das ist so eine Strandpromenade, eine Straße links und rechts. Normalerweise während der Trinkpartyregion nur betrunkene Touristen, Deutsche, Holländer. Also wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Da kann man natürlich nicht so schnell fahren. Da torkelt einer über die Straße, hier liegt einer, da steht einer, Leute rennen rum, was weiß ich was. Muss man aber beachten, auf diesem Segment fahren die immer noch mit soliden 39 km/h da entlang. Jetzt stelle ich mir zum einen vor, du bist da als Tourist, nicht, dass ich mich in die Rolle hineinversetzen könnte. Du liegst da als Tourist am Strand, kommst auf dein Leben nicht mehr klar, stolperst vielleicht gerade noch aus der Diskothek oder aus der Bar irgendwo raus und auf einmal heizt da Ineos an dir vorbei in einem Zug. Alle top trainiert mit den... Du packst ja dein Leben da gar nicht mehr.
Aber wir haben unfassbar. Wir haben ja gelernt von Pascal Ackermann, wann Off-Season ist.
Richtig.
Beim Ballermann und deswegen ist es da ja zurzeit keiner.
Sehr gute Überleitung und das ist nämlich das, was ich noch ansprechen wollte. Wenn man dieses Segment To The Beer, was wirklich direkt am Ballermann an der Promenade da entlang geht, ansieht, sind da natürlich die Top-Zeiten sind da 55 km/h im Schnitt, ist ein relativ kurzes Segment, rund um eine Minute circa, Distanz glaube ich, ja, 700 Meter. Auf jeden Fall, lustigerweise, die ganzen Top 50 oder Top 30 Zeiten sind alle zwischen Oktober bis März, wo Off-Season da ist. Und ein Verrückter, den möchte ich hier herausheben, ich kenne ihn nicht, Miguel Biesma, das muss ein ganz Verrückter sein, am 17. Mai, da ist schon Hochbetrieb da, da ist Sommer, da sind die Straßen voll ohne Ende, hat es auf diesem Segment noch mit soliden 47,5 km/h geschafft, der lebensmüde, also ich war, also dass er da keinen umgefahren hat, irgendeinen betrunkenen Touristen, halte ich für ein Wunder. Ansonsten nur Februar, Oktober, Januar, die ganzen Trainingslagerzeiten, die fahren da alle. Aber Miguel Biesma, Chapeau dafür.
Kommt Ballermann vielleicht vom Radsport?
Auf jeden Fall.
Ja, gut, Lukas.
So, damit der Exkurs zu den Weihnachtsstrapazen. Also eine schöne Tour, 310 Kilometer lang, 3900 Höhenmeter, die hat man nebenbei auch noch so mitgenommen. Schönen 36er Schnitt. Ja, guter Start in die Season, finde ich. Schönes Trainingslager.
Also läuft alles nach Plan bei Ineos.
Kommen wir vom Anti-Bildungsprogramm zum Bildungsprogramm. Ich will nämlich über Education First sprechen.
Oh! Sehr stark.
So viel zum Thema Schleichwerbung, nicht wahr?
Na gut.
Das Team will ich als sehr positiv herausheben. Die haben mir dieses Jahr schon gut gefallen. Konzentrieren sich immer mehr auf die Klassiker-Saison. Haben jetzt nochmal Magnus Cort Nielsen von Astana und Jens Kökelere von Lotto Soudal verpflichtet. Und Jonas Rutsch auch, der ist natürlich aber eher, sagen wir mal, in Zukunftsperspektive. Und von denen erwarte ich mir relativ viel. Die haben, wirklich jetzt machen da so einen lieben Job, bauen ruhig ihren Team auf und werden sich auch dieses Jahr wieder bei den Klassikern und auch bei den Etappenrennen, wenn Rigoberto Urán wieder auf die Beine kommt, einiges mitsprechen wollen. Und bin ich sehr gespannt, was die dieses Jahr imstande zu leisten sind und freue ich mich ziemlich drauf.
Und da ist so bei mir der Punkt, wo ich sage, ich sehe Urán nicht mehr.
Ja,
in der Form. Also ich glaube, sie müssen sich wirklich nur auf Klassiker konzentrieren.
Genau.
Ist tatsächlich die Frage, ob Urán da das Geld überhaupt wert ist. wenn du in so einem Klassiker-Team unterwegs bist, weil es gibt keine Helfer für Oran. Also sie können ihn auch an schlechten Tagen irgendwie nicht durchziehen. Man hat letztes Jahr gesehen, Michael Woods war am Ende eigentlich noch der beste Helfer.
Ja.
Und es ist ein Klassikerfahrer.
Ja, ein wahnsinnig guter Klassikerfahrer.
Wahnsinnig guter. Also, absolut. Es ist Weltklasse, der Mann. Deswegen sehe ich sie auch in der Klassikersaison auf jeden Fall wieder sehr auffällig.
Ja, gutes Team. Haben wir die Trikots noch kurz?
Ja, über die.
Rosa, blau.
Die erkennt man zumindest. Ich wollte gerade sagen, die siehst du im Fernsehen immer sofort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das würde mich jetzt interessieren. Ich kann mich bei diesem Trikot nicht entscheiden, ob ich es richtig geil oder richtig scheiße finde. Ich weiß es, ich bin immer hin und her gerissen. Weil es ist natürlich super auffällig, dieses Pink-Lila da. Ich weiß nicht.
Naja, es ist halt fast schon Hautfarben. Das ist so. Ich würde es mir nicht anziehen.
Mir ist es ein bisschen egal, muss ich ehrlich
sagen. Jetzt wollte ich eine polarisierende Meinung hören und er sagt, egal.
Ja, das ist natürlich jetzt nicht, privat würde man natürlich nicht damit rumfahren, aber.
Ja, es hat auch was.
Was soll's.
Ist auf jeden Fall das Geschenk, wo sich der Schenker das besonderste Papier ausgesucht hat.
Ja.
Wo man sich denkt, so, boah, das lasst denn so jetzt auch.
Ganz aufhören. Mühevolle Verpackung.
Ja.
Richtig.
Jonas sei schon. Thomas, hast du noch ein Wunschteam?
Ja, ich denke allein aus deutscher Sicht oder insgesamt auch, wir hatten Top 3 hatten wir schon. Ich meine, wenn wir Top 4 Teams machen, muss man meiner Meinung nach Bora Hansgrohe dazu zählen. Natürlich ein Top-Team.
These. Ineos, ja. Jumbo, die Koenig. Kommt dann schon Bora?
Kommt vor.
Ich schon.
Also wenn man jetzt ein Etappenrennen auch mal, also nicht nur Etappenrennen schaut, sind sie, glaube ich, vor. Können sie durchaus Jumbo und die Koenig auch hinter sich lassen dieses Jahr.
Also finde ich auch, also im Gesamtklassement nicht, aber insgesamt mit dem Team.
Mit Gesamtklassement, also sie haben so viele Leute jetzt.
Sag mal.
Ja, das ist eine
Wahnsinns. Auf keinen Fall. Also hast du gesehen, wie viele Rennen die im letzten Jahr gewonnen haben?
Aber was Punkte betrifft und so, sie haben so viele Leute, so viele Sprinter, wenn sie es geschickt machen, können sie es schon schaffen. Also klar, die Koenig ist da ein Wahnsinns-Team, aber die sind dieses Jahr jetzt auch so weit vorne, weil Alaphilippe noch so viel bei der Tour gewonnen hat. Sonst wären sie da auch nicht.
Jonas Bay hat schon ein bisschen zu viel vom Glühwein genascht, glaube ich.
Na, ich bestimme ihm da schon zu. Also sehe ich schon auch so.
Das ist eine Wahnsinnsmannschaft.
Würde mich ja freuen, so ist nicht.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob es wirklich passiert, aber die haben halt eine Wahnsinnsmannschaft zusammen. Pascal Ackermann ist jetzt in der Weltspitze, Peter Sagan, Maximilian Schachmann ist letztes Jahr sehr gute Ardennen-Klassiker gefahren. Und Emanuel Buchmann wird auf die Etappenrennen gehen und versuchen da unter die Top 5 wiederzukommen.
2019 im World Tour Ranking Team 2 vor Jumbo Visma. Ja. Also ich finde, man muss sie in die Top 4 auf jeden Fall
sehen. Ja, sie haben halt noch Sagan. Aber Sagan wird nicht mehr
das grüne Trikot. Auch Ackermann hat einige Siege bei UCI-Rennen geholt. Ne? Also er Rang 7 in der individuellen Liste, das schon. Aber kommen wir mal zum Team. Ich denke, das Team baut weiter auf, hat dann einen Plan, wird ja irgendwie gefühlt nochmal ein bisschen deutscher. Jetzt haben sie auch Lennart Kemner noch dazu geholt. Der könnte auch ein wichtiger Helfer werden für jemand wie Emanuel Buchmann. Mit Sagan hast du höchst wahrscheinlich wieder den Sprint-Trikot-Sieger bei der Tour de France. Mit Ackermann und Sagan hast du zwei Top-Sprinter beim Giro, den aktuellen Giro-Sprintsieger. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher oder bin ich gespannt, wie wird da die Aufteilung sein? Wer fährt da wie? Wer fährt da was? Fährt Sagan Giro komplett zu Ende? Ist eine Frage. Oder hört er, wenn es richtig in die Berge geht, auf? Nimmt er das als Vorbereitung? Das werden die Fragezeichen sein. Und wie weit kann man den Emanuel Buchmann weiter aufbauen, weil ich denke, das ist vor allem fürs Gesamtklassement wahrscheinlich der Mann für sie, auf dem sie aufbauen, und das finde ich sehr spannend. Was ich interessant finde, dazu muss ich sagen, man kann natürlich über Instagram jetzt keinen wirklichen Eindruck gewinnen, und dazu habe ich es auch die letzten Jahre zu wenig verfolgt, aber so wie sie sich darstellen, haben sie jetzt im Trainingslager, wirkt es so, als sehr viel am Zeitfahren von Emanuel Buchmann gearbeitet. Viel auf der Bahn gewesen, viele Tests, Aerodynamik und so weiter gemacht, im Windkanal kleine Änderungen gemacht, weil das hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei der Tour besprochen. Das war das Ding, was Buchmann zur absoluten Spitze noch gefehlt hat, dass zum Beispiel beim Teamzeitfahren, dass da noch zu viel Zeit verloren wurde, weil an den Bergen konnte er immer mit den Top-Leuten mitfahren. Er ist nie weggefahren, aber er wurde auch nie stehen gelassen. Vielleicht ist das Ding, wo sie dieses Jahr noch ein paar Stellschrauben justieren wollen, dass sie dann im Team oder insgesamt im Zeitfahren nicht so viel Zeit verlieren. Dann ist Buchmann für mich wieder ein Top-5-Kandidat.
Vorbei ist ja ein Bergzeitfahren. Ja. Also es ist tatsächlich so, wie er im vergangenen Jahr auf dieser hügeligen Strecke schon Zeit gefahren ist, glaube ich, kommt ihm dieses Bergzeitfahren nochmal mehr entgegen.
Ja.
Aber ja,
dadurch das ist Top-5-Kandidat für die Tour de France, wird, denke ich mal, ihr Anspruch wieder sein.
Ich sage, der Königstransfer ist tatsächlich Lennart Kemner. Das kann sich in den nächsten 4-5 Jahren noch zum absoluten Glücksgriff entwickeln, weil er sich jetzt in diesem Schatten von Buchmann super entwickeln kann. Und ich glaube, Lennart Kemner hat noch einiges im Köcher.
Man sieht auch an dem Transfer sieht man auch so ein bisschen, wie sie ihre Ausrichtung auch ein bisschen gewandelt haben. Also sie haben Davide Formolo ja abgegeben, der dieses Jahr auch sehr, sehr gute Ardennen-Klassiker gefahren ist. Und dafür Lennart Kemner geholt, der sicherlich mehr für die Grand Tours geholt wurde, sich da zu entwickeln und jetzt am Anfang erstmal Buchmann zu unterstützen. Dann haben sie diese Richtung, sind sie einfach gegangen oder wollen sie weitergehen, da ein Team um Buchmann aufzubauen, das ihn unterstützen kann bei den Touren.
Übers andere deutsche Team haben wir in der vergangenen Folge schon ziemlich viel gesprochen mit Max Kanter zusammen. Deswegen würde ich sagen, suche ich mir ein anderes Team aus. Lotto Soudal.
Also.
Sehr, sehr spannend. Philipp Gilbert, dort jetzt. John Degenkolb, auch dort jetzt. Und natürlich immer noch Caleb Ewan. Also gleich drei Leute, die regelmäßig rennen und Etappen und Klassiker gewinnen können. Also ist eigentlich relativ klar, wohin dieses Team möchte.
Ja, also sie wollen Klassiker gewinnen, Etappensiege einfahren. Vom Rest haben sie sich jetzt so ein bisschen verabschiedet.
Wobei sie ja bei der Tour im vergangenen Jahr 4, glaube ich, hatten.
Ja, Caleb Ewan und genau. Das wird sicher auch weiter ihr Ziel sein. Ich glaube, die haben auch ein bisschen ein Problem, dass sie natürlich nicht zu den ganz großen Teams gehören vom Budget her. Und dann holen sie sich jetzt so ein paar bisschen ältere, erfahrene Fahrer. Könnte aber gut klappen. Thijs Benoot ist jetzt gegangen, das ist ein Riesentalent immer noch, glaube ich, aber hat nie so wirklich die Erwartungen erfüllt, die sie gern gehabt hätten, glaube ich. Und hat versucht jetzt bei Sunweb eben nochmal einen Schritt zu machen.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, tatsächlich auf zwei so alte wie Degenkolb und Gilbert zu setzen und dafür jüngere Fahrer wie zum Beispiel Thijs Benoot dann abzugeben. Das ist halt sehr kurzfristig gedacht.
Und Viktor
Campenaerts, wie du schon gesagt hast. Wenn der Erfolg nicht direkt kommt, dann werden sie sich nach dem Jahr schön grün und blau ärgern.
Das ist natürlich immer eine Frage, wir stecken nicht drin im Team. Wollte Thijs Benoot weggehen, ist natürlich auch möglich, dass er gesagt hat, er will jetzt was Neues probieren. Und dann muss man auch schauen, wer auf dem Markt ist. Wen kann man bezahlen? Muss man ein bisschen überlegen dann. Ja. Aber klar, Etappenrennen wird es werden.
Kann ich wieder unseriös werden, oder?
Bitte.
Ja, beim neuen Trikot wird Jonas wieder einhaken. Es ist schwer, da zu erkennen. Sie haben es wieder geändert. Sonst war es ja weiß, rote Ärmel, leicht zu erkennen. Jetzt ist das oben schwarz. Hast du schon gesehen?
Nein, sowas Blödes.
Guck mal her. Ich finde es geil. Ich muss sagen, das Trikot ist optisch sehr, sehr geil. Also mir gefällt es sehr gut.
Oh, aus deutscher Sicht aber farblich ein Problem, würde ich jetzt mal. Historischer Perspektive.
Oh. Hat er nicht gesagt.
Ja, also es ist auf jeden Fall viel schwarz, weiß und rot. Aber vor allem die Schulterpartien, das, was man da oben halt sieht, ist schwarz. Weiß ist es kaum noch. Auch schwarze Hosen und vorne der Bauch, Brustbereich eher rot. Ja, aber ich finde es designtechnisch gut. Aber wird auch wieder schwer zu erkennen sein. Wir werden in den früheren Klassikern Trikots lernen müssen, dass wir die bis zu den großen Rennen drauf haben.
Also wenn ihr Jonas ein Weihnachtsgeschenk, ich verwechsel euch heute die ganze Zeit, was ist denn los? Ich glaube, ich habe zu viel vom Glühwein genascht. Thomas, wenn ihr Thomas ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, schickt ihm einfach schöne Bilder über Instagram von schönen Trikots, von schönen Rädern.
Das sowieso.
Das ist was Schöneres, kann er sich gar nicht vorstellen.
Sowieso.
Ja. Nächstes Team? Du darfst dir noch eins aussuchen.
Ich darf, um Gottes Willen, ich gebe an Jonas weiter. Ich habe alle Teams, über die ich viel weiß oder was sagen möchte fürs nächste Jahr.
Zwei habe ich auf jeden Fall noch.
Zwei hast du noch?
Sprechen
wir. Wollen wir so viele Teams durchgehen heute? Das seid ihr besser vorbereitet als ich.
Ist das nicht immer so?
Definitiv. Fair enough.
Ich will über Movistar sprechen, über die wir uns hier viel lustig machen. Und zwar mit Recht.
Wissen wir.
Ja. Und ich sage aber, dass sie dies für nächstes Jahr einen guten Plan verfolgen. Also sie haben einige Fahrer abgegeben, eben die nicht zusammengepasst haben und mit Enric Maas einen geholt, der die neue Hoffnung sein soll. Mark Soler haben. Wer geschüttelt schon den Kopf hier mir gegenüber?
Thomas auch.
Ja. Lukas, ich schau das mal an.
Also guter Plan, Movistar.
Lass ihn mal aussehen, ja?
Ja, also sag mal, in der Theorie klingt es einfach sinnvoll. Es hat nichts gebracht mit Quintana. Sie haben damit nicht gewonnen, mit Landa ebenfalls nicht. Carapaz war sicher ärgerlich, konnten sie aber wohl nicht mehr halten und haben jetzt eben mit Enric Maas und zwei Helfern dazu, Dario Cataldo und Davide Viviella, zwei Bergfahrer geholt, die ihn nochmal unterstützen sollen. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, den sie machen konnten. Fuglsang haben sie leider nicht bekommen, aber jetzt haben sie mit Enric Maas einen. Marc Soler wollen sie sicher aufbauen, dass er fürs GC fährt. Und ich glaube, was anderes konnten sie nicht machen. Und jetzt müssen sie irgendwie schauen, dass sie in 3 Jahren wieder eins der absoluten Top-Teams sind.
Ja, ich sehe schon, es ist so ein Weihnachtsgeschenk, das langfristig toll ist.
Ja.
So eine Investition in die Zukunft.
Das ist so ein Buch, das man eigentlich nicht gerne liest, aber wo man weiß, das bringt einen weiter. Irgendwie so ein Philosophie-Schinken.
Oder so ein kleiner Weihnachtsbaum im Topf, den man nochmal einpflanzt in den Garten und in 3 Jahren nimmt man ihn wieder und hat einen größeren.
Noch nie passiert. Aber. Ach so, schon mal. Wer schenkt den kleinen Weihnachtsbaum, den man einpflanzt und wieder
ausdreht? Nein, also man kann ja Weihnachtsbäume im Topf kaufen.
Denkt Movies da auch daran, rechtzeitig zu gießen und auch wirklich einzupflanzen?
Na, hoffentlich.
Oder verkümmert das Ding einfach?
Ja, das wird man sehen.
In der Ecke.
Wird man sehen. Aber ich glaube einfach, es war alternativlos. Also was sollten sie sonst machen? Sie mussten jetzt was ändern.
Aber fürs kommende Jahr, sage ich jetzt, sehen wir Niente.
Ja, möglich ist es. Also ich traue denen schon zu, dass Enric Maas und Marc Soler in den Top 10 von 1 bis 2 Grand Tours fahren.
Niente. Nada.
So schlecht sind die auch nicht, die 2 Jungs. Aber klar, also die Ansprüche werden sicher auch nach unten gegangen sein, muss man klar sagen.
Ja, ein Team, was wir schon noch kurz ansprechen müssen, also weil es neu dabei ist.
Israel Cycling Academy?
Israel Cycling Academy. Ja. Weil bei diesem Team weiß ich nicht, was die wollen. Also, es ist natürlich auch schwierig. Sie haben sehr spät diese Lizenz bekommen für die World Tour. Aber dieser Fahrerhaufen, den sie da beisammen haben, der passt auf den ersten Blick irgendwie nicht so ganz zusammen. André Greipel neu dabei, dann Martin neu dabei, dann die ganzen Katjuscha-Fahrer. Könnte so das Desaster, also dadurch, dass sie ja komplett Katjuscha übernommen haben, da war ja auch das Problem, dass es einfach komplett durchgewürfelt war.
Es war kein Erfolgsteam.
Übernehmen sie halt einfach genau diese Probleme.
Ja, ich glaube, es liegt einfach an der späten Lizenz, muss man klar so sagen. Also da muss man daneben, wer noch da ist. Man sieht es jetzt an.
Das klingt so.
Ja, also, ja, das ist natürlich, klingt natürlich fies, aber ist leider so. Die konnten davor keine Verträge unterschreiben, deshalb mussten sie sich auf so ein paar Leute konzentrieren, denn Martin kam ja schon vorher.
Ich bin sehr gespannt auf die Rolle der beiden Deutschen, Nils Pollitt.
Drei
Deutsche natürlich. Rick Zabel haben wir auch noch.
Lässt es raus,
ja? Rick Zabel haben wir natürlich auch noch. Aber vor allem bin ich auch gespannt, was André Greipel für eine Rolle haben wird. Denn André Greipel hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass er bei harten Klassikern wie zum Beispiel Paris-Roubaix gar nicht so schlecht ist, wenn man ihn fahren lässt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass André Greipel weniger im kommenden Jahr auf Etappensiege, auf Sprint-Etappensiege bei Grand Tours oder sowas geht, sondern dass er vielleicht auch mal den einen oder anderen in die Richtung fährt. Härteren Klassiker, André Greipel kann das schon. Und dann hatten sie mit Pollitt und Greipel da vielleicht ein ganz gutes Duo. Und dann wissen wir ja auch, Pollitt gewinnt Paris-Roubaix dieses Jahr. Also gibt es auf jeden Fall einen Sieg.
Ich wollte gerade sagen, also ganz schlecht sind sie natürlich nicht. Allein mit Bullet hast du ja nochmal einen Top-Fahrer da. An sich wird's abzuwarten sein, wie sie sind. Ich bin mir tatsächlich beim Namen auch noch nicht ganz sicher, weil wisst ihr da mehr? Israel
Cyclings
Academy
oder Israel Startup Nation.
Genau, Instagram-Channel heißt jetzt Instagram Startup Nation, aber der Tag ist noch Israel Cycling Academy und weißt du es sicher? Oder,
Jonas? Startup Nation.
Ist der Name, oder?
Ja. Steht auch fett auf ihrem Trikot vorne.
Startup drauf. Nation. Das klingt so sehr.
Ja, es gibt
23-Jährige trinken Kaffee, machen ein Startup und sitzen im Büro und wir machen jetzt Israel Startup Nation.
Also ich glaube, man muss
ein Projekt pitchen.
Das ist so, wenn du zu Weihnachten dann so ein Fresspaket kriegst, wo nur die ganzen sind da so Smoothies und
so einen gestrickten Wollpulli und so einen Terminplaner und eine fancy Sonnen. Die werden bestimmt fancy Sonnenbrillen fahren, sage ich.
Da freut sich auf jeden Fall Thomas drauf.
Ich glaube, man muss dir ein bisschen Zeit geben jetzt einfach, weil sie hatten dieses Jahr nicht so viel Zeit. Man sieht es jetzt bei Team CCC, da, wo wir nicht näher drauf eingehen wollen eigentlich, aber die haben jetzt so Fahrer verpflichtet, wo man schon merkt, okay, das sind jetzt die Leute, die sie haben wollen. Matteo Trentin kommt dazu, können jetzt mit Greg van Avermaet und Matteo Trentin eben ein starkes Klassiker-Team stellen, haben Ilnur Zakarin geholt dazu als so ein bisschen Klassement-Fahrer, ein bisschen Bergfahrer-Typ. Ich glaube, nach einem Jahr sieht man dann, wenn die eine komplette Saison Zeit haben, ihren Kader aufzustellen, was sie wirklich wollen.
Ein letztes hätte ich noch auf meinem Wunschzettel. Wie sieht's bei euch aus?
Ich habe kein Team mehr. Eine Anmerkung noch. Aber ja.
Bahrain McLaren will ich einfach noch von den Namen ansprechen, denn Mark Cavendish ist dort neu. Wout Poels haben sie sich geholt von Team Ineos. Mikkel Landa natürlich als neuer großer Star, nachdem...
Ist auch lustig, dass du Landa nicht an 1 nennst.
Das liegt tatsächlich einfach nur an der Liste, die ich hier vor mir habe.
Es beinhaltet keine Wertung.
Und ich frage mich so ein bisschen, es ist so ein bisschen das Geschenk, das der Bruder kriegt, das auf den ersten Blick richtig geil aussieht und das man unbedingt haben möchte und der Bruder aber aus Prinzip sagt so nein. Und dann am nächsten Tag kriegst du es und dann freust du dich riesig, dass du auch mal damit spielen darfst, dann merkst du, so geil ist es gar nicht. Und das ist so die Frage bei den Fahrern, die jetzt hinzugekommen sind, so Mark Cavendish, Wout Poels, früher natürlich, da wolltest du sie unbedingt haben, aber willst du sie auch noch am zweiten Weihnachtsfeiertag haben? Das ist die große Frage.
Also das Problem, das ich sehe, ist, dass es hängt alles von Mikkel Landa ab. Wie gut ist er? Letztes Jahr hing es von Vincenzo Nibali ab. Also einfach, weil ich von Cavendish nicht viel erwarte.
Genau,
also.
Aber bei Nibali war ja auch das Problem, er hatte halt dann auch nicht die Helfer.
Ja, jetzt, da muss man sagen, da haben sie jetzt verpflichtet. Also dafür ist Wout Poels, Peyo Bilbao. Aber
Wout Poels war im vergangenen Jahr eine mittlere Katastrophe, um das jetzt ganz drastisch auszudrücken.
Deutlich besser als Kwiatkowski. Deutlich besser. Er hat also die ersten 2 Wochen war eine absolute Katastrophe, dann ist er nochmal gekommen. Konnte nochmal bei der Tour. Das wird doch sein Job sein. Also sie haben Peyo Bilbao, Iris Capecchi und Wout Poels geholt als Peyo
Bilbao
Helfer.
Ist natürlich schon
super Fahrer.
Ist ein Hammerfahrer.
Also sie richten ihr Team auf Mikkel Landa aus und dann ist eben die Frage, wenn alles von einem Team abhängt, wir haben das die letzten Jahre bei Trek gesehen, alles hing von Richie Porte ab und wenn der dann jedes Mal stürzt, dann ist es halt schlecht und Landa hat auch immer so ein bisschen Angewohnheiten, dass er dann gerne mal, bevor es an den ersten Berg geht, 4 Minuten zurücklegt und dann kann er angreifen wie noch was und das müssen sie jetzt halt vermeiden. Hängt alles von Landa ab, aus meiner Sicht. Ist aber ein spannendes Projekt mit McLaren.
Das finde ich eben auch spannend. Ist die Frage, also ich frage mich, ob die da einfach als Sponsor, als Namensgeber da sind oder McLaren, man kennt es ja aus der Formel 1, wie viel technisches Know-how die da mitbringen, wie viel Wissen, mechanisches Wissen und so, das können die vielleicht einen Einfluss spielen, finde ich ganz spannend.
Aber da kommt ja schon, also das klingt abstrus, aber da kommt natürlich schon viel Synergie zusammen. Also gerade Windkanäle zum Beispiel für Zeitfahren ist natürlich super, die haben einen besseren Windkanal als alle anderen Teams natürlich jetzt zur Verfügung. Und wenn die da ernst machen und vielleicht auch nochmal Räder designen wollen von McLaren, ist sicher relevant für die.
Also man kennt das ja von den Laufradherstellern, da wird viel mit der Technik aus der Formel 1 zusammengearbeitet. Genau. Einer der größten Laufradhersteller ist da wirklich auch führend mit Formel 1 Technologie, dass die da zusammen in der Entwicklung, in der Forschung zusammenarbeiten. Das kann schon, wie du sagst, eine gute Synergie ergeben.
Und bestes Beispiel ist dafür natürlich Ineos. Das war alles Wissenschaft, manchmal ein bisschen zu viel Wissenschaft vielleicht, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, aber sie haben auf jeden Fall einiges in den Radsport gebracht, was davor nicht gang und gäbe war. Rollen, Form und nach dem Rennen, das sind alles so Geschichten, die sicherlich zum Erfolg mit beigetragen haben und wenn McLaren da die entsprechenden Mittel hat, ist das durchaus ein spannendes Projekt.
Geld hat es da noch nie gemangelt, das muss man auch mal sagen. Also,
das ist richtig. Es ist halt auch dieser...
Der König, der da alles bezahlt.
Das macht dieses Thema auch wirklich super sympathisch, muss ich sagen. Deswegen liebe ich dieses Thema. Ja. Weil da einfach so ein schöner, reicher Scheich dahinter ist. Okay, gut, anderes Thema.
Sind wir soweit, glaube ich. Größtenteils durch, oder? Für die Vorausschau nächstes Jahr. Ich hab nämlich gerade noch eine Meldung gesehen, die ist schon 4 Tage alt. Entweder bin ich nicht up to date oder ist ein bisschen untergegangen. Wir haben Giro, wir haben Tour besprochen. Der Plan für die Vuelta ist raus. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, richtig.
Ah, das startet in Utrecht, in Holland nächstes Jahr. Herrlich. Also ich glaube, das wird zumindest zuschauertechnisch und stimmungstechnisch ein Spektakel. Holländer am Start von der Vuelta. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe tatsächlich die Route noch kaum gesehen. Ich sehe jetzt nur gerade auf den ersten Blick, sie führt auch durch Portugal. Col du Tourmalet sticht da raus. Aber ich finde vor allem den Start in Holland.
Was. Portugal? Ist der Col du Tourmalet ist nicht in Portugal?
Nein. Sie fahren unter anderem durch Portugal und auch natürlich auf der ganz anderen Seite. Col du Tourmalet ist mit inbegriffen. Finde ich, sieht auch ganz nett aus. Gehört ja zum nächsten Jahr noch dazu.
Ich wollte gerade noch einwerfen, wie lustig, dass wir über keins der 3 französischen Teams gesprochen haben. Weil ich mir tatsächlich für AG Désert, FDJ und Cofidis, die jetzt auch in der World Tour sind, das einzige Relevante aufgeschrieben habe, Nico Denz verlässt AG Désert.
Naja, aber FDJ, glaube ich, ist nicht so schlecht.
Nein, die haben halt aber was Neuzugänge. Was man bekommt. Thibaut Pinot ist da, Arnaud Demar.
So ist es.
So sieht es aus.
Ich würde sagen,
ich will noch eine Sache zum kommenden Jahr sagen. Es wird auf jeden Fall nämlich ein ziemlich weirdes Jahr auch vom Kalender her, weil da die Olympischen Spiele reinkommen Ende Juli. Das heißt, rund um diese Tour de France, Vuelta, gibt es irre viele Verschiebungen im Vergleich zu sonst. Das macht natürlich auch die Planung der Teams dann nochmal ein bisschen schwieriger. Und da bin ich gespannt, wer tatsächlich dann beim Olympischen Rennen, weil Werde zum Beispiel hat gesagt, er will darauf großen Fokus legen, wer da wirklich noch gut in Form ist.
Vor allem nervt es die Teams, glaube ich, richtig.
Ja,
weil, ja also ja, klar. Man muss einfach sagen, da fahren die in den Nationaltrikots und nicht für den Sponsor. Und wenn dann so einer wie Valverde sagt, ja, Tour Force, ja, da rolle ich dann auch mal mit als Vorbereitung für Olympia, dann ist das natürlich scheiße. Wenn.
Naja, wenn aber beim nächsten Radrennen der als Olympiasieger im, wieder im
ja, aber da kannst du
entsprechend blauen Trikot fährt, dann.
Ja, aber das ist, also, ist wahrscheinlicher, dass er unter die Top 10 der Tour kommt, als dass er Olympiasieger wird. Olympia ist halt ein Sieger.
Also es wird auf jeden Fall den Kalender nächstes Jahr deutlich beeinflussen und so ein paar Verschiebungen geben. Wird spannend sein. Also olympischen Spiele da bringt nochmal ein bisschen Schwung, ein bisschen andere Aspekte noch mit rein.
Dann freuen wir uns doch auf das kommende Radsportjahr.
Sag doch nochmal jeder. Nee, was heißt, ich möchte was sagen. Jetzt habe ich gerade den Kalender vor mir. Ich würde sagen, jeder sagt sein Highlight 2020. Welcher Termin, welches Rennen, welcher Fahrer. Jeder hat jetzt einen Guess. Ja, okay, ihr habt nicht überlegt. Ich habe den Kalender vor mir.
Fang du mal an, dann sehe ich, in welche Richtung es geht. Und dann
okay, ich sag mal 21. März, auf den freue ich mich aktuell am meisten. Mailand-Sanremo, Klassiker-Saison geht richtig los. Ein Tag vor ist Frühlingsanfang. Das wird auch die Zeit, wo man selber, Ende März ist das Wetter auch hier in Deutschland wieder so weit stabil, dass man viel draußen fahren kann. Für mich persönlich geht da das Radsportjahr 2020 so richtig los. Ja, freue ich mich, wird geil.
Ich freue mich auf den Giro, Stelvio. Da fahren wir hin, Thomas, nämlich.
Da können wir das. Warte, überbrück mal ein bisschen kurz. Ich suche nochmal schnell das Datum raus. Ich habe es in den Kalender schon eingetragen.
Schön in unserem Bus, schnallen die Räder hinten drauf.
28. Mai. Ja, das war schon. 28. Mai, tatsächlich hast du auch recht. Das ist vielleicht das zweite, wenn man Daten nimmt, das zweite Datum, auf das ich mich sehr freue.
Ich freue mich richtig auf die Flandern-Rundfahrt. Immer eine Woche vor Paris-Roubaix. Genaue Datum habe ich jetzt nicht.
5. April.
5. April, wie ich es gerade sagen wollte.
Nee. Wikipedia aufmachen, Freunde, ja. Da steht alles drin.
Ja, und da habe ich immer richtig Lust drauf, weil es Kopfsteinpflaster ist, aber mit berghoch. Ist immer eine merkwürdige Mischung, funktioniert aber immer großartig zum Anschauen.
Ja. Dann haben wir es 5. April, 12. April, dann Paris-Roubaix. Mhm. Freunde, da geht es dann zack, 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 jede Woche geht es richtig ab. Das ist sehr herrlich.
Dann würde ich mich zum Schluss, einfach weil Weihnachten ist und alles schön und Friede, Freude, Eierkuchen, ganz einfach bei den Hörern bedanken. Wirklich irre, in was für kurzer Zeit wir echt einige Leute erreicht haben. Kriegen auch immer wieder schönes Feedback. Macht damit bitte weiter. Freut uns riesig, wenn wir Nachrichten über Instagram unter @watz_ab oder über Twitter @watzab_podcast bekommen. Motiviert uns weiterzumachen. Ist wirklich irre, was sich hieraus entwickelt hat. Macht super Spaß mit euch beiden, muss ich sagen. Von dem her auch für mich ein Weihnachtsgeschenk, dieser Podcast.
Ja, absolut. Ich finde auch gerade das Feedback, muss man, also hast du ja schon gesagt, aber das ist super. Echt viele Leute schreiben uns da gerade über Instagram regelmäßig und vor allem dann auch noch mit thematischem Bezug. Das finde ich immer super. Das könnt ihr gerne weitermachen.
Themenvorschläge, immer her.
Entweder Themenvorschläge oder Feedback. Wenn wir diskutieren über irgendwas, zum Beispiel der Fahrer des Jahres-Diskussion, da gab es einige Meinungen, das finde ich gut. Also über alles, wenn ihr irgendwas hört hier im Podcast, wo ihr anderer Meinung seid wie wir oder Meinung, schreibt uns. Finde ich super, weil es ist ein guter Eindruck, der nochmal auch andere Eindrücke mitzubekommen. Top, danke dafür. Schöne Weihnachten.
Genießt das Fest und einen guten Rutsch.
What's up? Der Radsport-Podcast.